ARD. Der Sonntagsbrunch mit Stefan Bischoff und Jan Vogler. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Das hier und ein bisschen mehr ran.
Ich horch mal, aber ich glaube, das ist völlig 1, 2, 3, in Ordnung.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Ja, passt so, finde ich.
Naja, wenn ich in Dresden bin, ist immer Stress, weil irgendwie sind zu viele Termine. Wenn ich hier bin, geht früh los und wenn ich manchen Tagen komme ich um 9 abends nach Hause und habe noch keinen Ton Cello gespielt. Ja, also es ist viel hektischer. Ich mache mal das Telefon aus.
Ja, keine Störung wäre hilfreich, denn der Sonntagsbrunch soll ja wie immer auch für immer in der ARD-Audiothek landen. Dann geht's los. Dieser Mann müsste eigentlich aus dem Feiern gar nicht mehr rauskommen. 3 Jubiläen auf einmal. Party, Party, Party. Aber ich bin mir nicht so sicher, denn es geht um Jan Vogler. Ausnahme-Cellist und Intendant. Ist gerade 60 geworden. Spielt seit 40 Jahren als Solo-Cellist weltweit in den berühmten Konzertsälen und ist seit 15 Jahren Intendant der Dresdner Musikfestspiele. Viel zu feiern und ein guter Grund, mal wieder hier in Ruhe miteinander zu reden. Darüber freue ich mich sehr. Herzlich willkommen, Jan Vogler. Und zuallererst herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, diese 3 Anlässe, diese Jubiläen, wie sortieren Sie die für sich selber in so einer Bedeutungsreihenfolge?
Gar nicht. Also für mich bedeuten diese Zahlen eigentlich nur, dass ich das Glück habe, kontinuierlich arbeiten zu dürfen. Das ist ja auch nicht jedem gegeben. Das heißt, sowohl beruflich als auch natürlich, wenn man, sagen wir mal, vom Alter redet, Gesundheit ist ja auch ein Thema. Ich habe schon einige meiner Freunde verloren, muss man ja mal ganz deutlich ansprechen, mit denen ich vielleicht zur Schule gegangen bin oder und also ich bin dankbar, dass ich arbeiten kann, dass ich so kontinuierlich, wie gesagt, arbeiten kann in diesen Positionen, also dass ich noch Cello spielen kann. Mein Lehrer Heinrich Schiff zum Beispiel, war ein wirklich bedeutender Cellist, hatte erhebliche Einschränkungen in diesem Alter schon mit Schulter und so weiter.
Ja, ja, klar. Und es ist ja auch ein körperlicher, anstrengender Job, den
und
Sie da tun.
Mir geht es sehr gut und ich bin sehr, sehr froh darüber und auch mit den Musikfestspielen. Das mache ich gerne lange, weil ich dann eben weiterkomme mit dem Festival. Wir kommen weiter, wir können es ausbauen und das braucht eben Zeit. Also ich bin eher jemand, der auf der Langstrecke unterwegs ist. Auch beim Joggen übrigens bin ich auch kein Sprinter, sondern eher auf der Langstrecke unterwegs. Und insofern würde ich sagen, da bedeuten solche Zahlen eigentlich relativ wenig.
Kommen Sie, wenn Sie hier in Dresden sind, zum Joggen oder ist da wenig, viel zu viel?
Also in New York ist meine Frequenz, in der ich joggen gehe, weitaus höher. Weil dann, wie gesagt, wir haben gerade darüber gesprochen im Vorgespräch, dass wenn man dann tatsächlich von Amerika aus mit Europa kommuniziert, gibt es so eine bestimmte Tageszeit, man ist ja 6 Stunden hinterher, in der dann Europa wirklich langsam aus den Büros rausgeht oder mit der Arbeit aufhört und dann hat man noch den halben Tag fürs Cello spielen, Joggen und so weiter übrig und in Deutschland bin ich meist so doch eher nahe
unentwegbar
an 24 Stunden erreichbar.
Dann sage ich das jetzt einfach mal so ganz flapsig. Ich freue mich, dass wir diese Anlässe nutzen können, um hier reden zu können. Und ich frage mich dann immer so ein bisschen, warum tut er sich das eigentlich alles immer noch an? Pendeln zwischen New York und Dresden, diese ganze Organisationsarbeit als Intendant und als künstlerischer Leiter vom Moritzburg-Festival, das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt, was da kein Jubiläum gibt, was jedenfalls keins, was mir jetzt im Kopf ist, Kopf wäre eben, das hält sich alles vom Spielen ab. Sie könnten doch einfach in New York sein, das Leben als Musikstar genießen, kürzer treten, guten Wein trinken und die ganze böse Welt weit weg sein lassen.
Da haben Sie recht. Also das ist ein wirklich relevantes Argument. Aber irgendwie denke ich, ich bin ja auch in Preußen groß geworden, also in Ost-Berlin.
Wir vereinnahmen Sie gern.
Genau, obwohl meine Eltern aus Sachsen kamen, also meine Eltern kamen aus Leipzig.
Und sind dann nach Berlin gegangen,
haben dort Stellen bekommen in den Orchestern, dann bin ich in Berlin geboren. Und irgendwie haben meine Eltern mich auch wahrscheinlich dazu erzogen, dass man eine gewisse Verantwortung im Leben übernimmt. Und das Wort Verantwortung ist ja auch was Schönes. Es gibt ja das schöne Buch vom kleinen Prinzen, der dann die Verantwortung
für die Rose hat.
Ja, also
das Glas drauf sitzt.
Genau, das war auch ein Buch, was in meiner Kindheit eine Rolle spielte. Eins der vielen Bücher. Meine Eltern hatten eine große Bibliothek meine Mutter hat noch eine große Bibliothek in Berlin und dass man vielleicht Verantwortung übernimmt für etwas und das auch Spaß machen kann und auch Genugtuung bringen kann, wenn diese Verantwortung dann auch Blüten bringt. Also wenn man sagt, man übernimmt Verantwortung für ein Musikfestival oder auch für die Cello-Karriere und auch für zwei Kontinente, für Freunde auf zwei Kontinenten vielleicht auch. Mhm.
Viel Verantwortung.
Genau, und ich finde eigentlich Verantwortung jetzt nicht unbedingt ein negatives Wort, sondern ein positives Wort. Weil wenn man für niemanden Verantwortung hat, dann ist das Leben vielleicht auch weniger erfüllt. Weil es geht ja nicht nur um einen selbst, es geht ja auch um die Dinge, die man bewegt. Und überhaupt ist vielleicht da auch das noch ein anderes Argument, wenn man nichts bewegt im Leben, dann ist der Lebensinhalt schwerer zu definieren als mit dem Weintrinken zum Beispiel. Da würde ich eher, es war auch eine gewisse Ironie in Ihrer Stimme zu bemerken, aber ich würde eher sagen,
möglichst flapsig formulieren.
Genau, es ist also tatsächlich nicht so leicht, die Füße hochzulegen und zu sagen, jetzt mache ich es mir schön und das auch wirklich zu genießen, ganz einfach so, weil ich finde immer noch etwas zu bewegen im Leben und etwas zu tun für unsere unglaublich interessante Menschheit und dieses unglaublich interessante Leben auf diesem Planeten, das ist ja schon doch das, was uns so richtig lebendig macht.
Mhm. Wissen Sie, woher dieser Gestaltungswille, ich spüre auch einen gewissen Ehrgeiz dabei, dieses Bewusstsein für Verantwortung, woher das kommt, was so Ihr innerer Antrieb ist?
Keine Ahnung, also ich glaube, am Ende ist es wirklich die Liebe zur Musik. Und das ist mit dem Cello auch deshalb, ich habe immer noch das Gefühl, wenn ich Cello spiele, jeden Tag, dass ich das genauso gern mache wie in meiner Kindheit oder vielleicht sogar lieber als in meiner Kindheit, weil da wollte ich mal Fußball spielen gehen. Also ich habe immer sehr gerne gespielt für Menschen, aber das Üben war lästig und das Üben macht jetzt auch Spaß.
Wenn man, selbst bei Ihnen war das Üben lästig?
War lästig, ja. Und, aber ich
hatte, keine Wunderkindgeschichte, ich wollte immer schon und dann habe ich immer mit großer Freude gespielt. Und es
nein,
gab nie
ich wollte
immer
raus, Drachen steigen, Fußball spielen, mit Freunden mich treffen. Aber gleichzeitig wollte ich auch das Cello so gut spielen wie kein anderer. Das war so ein natürlich typisches kindliches, unverantwortliches, weil wir schon von Verantwortung reden, Denken. Und dann haben meine Eltern mich auf die Konsequenzen hingewiesen, gesagt, okay, wenn du Cellist werden willst, musst du arbeiten. Dann musst du täglich arbeiten. Du musst dich dafür auch etwas quälen. Und das ist an sich etwas, was ich auch für Kinder sehr, das Wort quälen ist jetzt vielleicht falsch, aber eine gewisse Disziplin und Struktur in der Kindheit hilft auch. Und das Instrumentspielen war so etwas, wo ich sage, das war nicht mal leicht. Und da gab es auch Krisen, wo man dann sagte, ach, man hat geübt und trotzdem hat man vielleicht mal einen Rückschlag erlitten. Und dann ging es mal wieder mit weniger Üben wahnsinnig schnell vorwärts. Aber es hat mir schon in der Kindheit gezeigt, dass man, wenn man etwas erreicht, auch mit Anstrengung, dass es etwas Schönes ist. Also dass man hinterher, wenn man geübt hat und ein Konzert spielt und die Leute glücklich sind und mit einem Lächeln aus dem Konzert gehen, dass man da etwas erreicht hat durch Arbeit, dass Menschen eine Freude macht. Vielleicht kommt es irgendwie aus der Ecke. Also wie gesagt, ich bin etwas überfragt, weil ich spiele gern Cello, ich leite gern meine Festivals, ich arbeite gern mit meinen Teams.
Und, spürt man hier auch, wenn
und
Sie
ich bin auch
erzählen.
Sehr gern in Dresden und in New York. Also ja, und das definiert wahrscheinlich dieses Leben, was sicher ungewöhnlich ist, aber für mich ganz natürlich.
Und ist das Cello ein gutes Instrument, ein gutes Werkzeug für das, was Sie bewegen wollen?
Unbedingt. Also ich würde auch sagen, dass ich zunächst Musiker bin und auch in der langen Zeit herausgefunden habe, dass der Motor kommt von der Musik, also vom Cellospielen. Und wenn ich nicht Cello spiele, bin ich weniger leidlich, schlechter gelaunt, weniger zufrieden mit der Welt. Und also das Cellospielen ist ganz, ganz wichtig. Und gleichzeitig glaube ich aber, dass diese völlige Konzentration auf das Spielen und jetzt vielleicht auch als Produkt, wie das vielen meinen Kollegen passiert, dann als Produkt über die Welt geschickt zu werden, so als Solist und fahr mal dahin, jetzt fahr mal nach Hongkong und spiel mal das Cello-Konzert und dann fahr mal nach, weiß ich was, Tokio und dann zurück nach New York und spiel mal das. Ich brauche so einen gewissen Gestaltungs, Hebel. Ich möchte gern mitgestalten, wie Musik auf die Bühne kommt. Ich möchte auch damit gestalten, wie ich selbst als Musiker woran ich arbeite, was ich spiele, wo ich das spiele. Also ich habe schon viel Freude daran, auch eigene Projekte zu entwickeln. Und das kommt dann wiederum sehr nah an meine Festivalarbeit, weil es ist ja das Entwickeln von Projekten, das Entwickeln von Ideen. Ja. Und dazu brauche ich auch Teams. Also sowohl um mein Cellospiel herum gibt es ein sehr kreatives Team, meine Agentur Dawn Music, die also wirklich sehr hart mit mir daran arbeiten, die Projekte zu verwirklichen, als auch bei meinen Festivals. Ja. Und mit diesen Teams zu arbeiten und zu sehen, ob wir nicht alle auch viel Spaß dabei haben können, irgendetwas Ungewöhnliches und teilweise auch Neues auf die Bühne zu bringen. Das motiviert mich in allen Bereichen. Also insofern gibt es schon so eine Art Klammer, die man vielleicht definieren könnte, unter die das alles passt.
Aber Sie hatten diese Zeit ja auch, wenn ich das richtig im Blick habe, wo Sie 3 Konzerte in 3 Kontinenten in einer Woche gespielt haben.
Ja, ist jetzt, sagen wir mal, nach Corona ist auch nicht mehr so ganz zeitgemäß. Also wir hatten...
Das ist ja auch ein bisschen her schon, ja.
Das ist schon ein bisschen her und ich hatte mal so eine Woche, da dachte ich wirklich, es hat sich ganz normal angefühlt und auf dem Papier habe ich dann gedacht, das ist völlig verrückt. Ich glaube, ich war in Taiwan in Seoul, habe ich glaube ich ein Water-Konzert gespielt.
Ich habe das jetzt versucht, irgendwie so in den Bild zu packen. Es stimmt wirklich.
Genau das ist mir passiert einmal. Ich glaube, ich war in Korea, in Seoul, Dorja-Konzert gespielt, bin am nächsten Tag nach London geflogen, hatte einen Tag frei, habe dann Briten Cello-Symphonie in London gespielt mit dem LPO und Wladimir Jourovsky und bin dann nach Hamburg geflogen und habe nochmal in Hamburg in der Elbphilharmonie noch ein Konzert in der gleichen Woche gegeben. Und es hat sich völlig normal angefühlt. Es war auch immer ein Reisetag dazwischen und ein Probentag. Also es war jetzt nicht irgendwie verrückt, aber heute würde ich das nicht mehr machen. Und
Sie sind ja auch 60, wollen wir vielleicht noch mal aufs Alter raus.
Ist das jetzt eigentlich alt? Also das ist auch eine Frage von mir, weil ich glaube, ich habe auch mit vielen Musikerkollegen zu tun, die weitaus älter sind und ganz, ganz aktiv sind. Also ich erinnere zum Beispiel an Emmanuel Erks, Jojo Ma und so, also die natürlich immer noch völlig das gleiche Leben oder ich würde sogar sagen teilweise stressigeres Leben vielleicht als ich führen und deutlich älter sind. Mhm. Also ich glaube...
Wenn ich es richtig fühle, definieren Sie das ja auch nicht, wie ich bin jetzt 60 und jetzt bin ich alt.
Ja, ich nicht mal für die sich. Zahl, also ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch etwas naiv, aber nicht mal die Zahl finde ich irgendwie schockierend. Also ich finde es völlig normal, dass man heutzutage eben, sagen wir mal, auch fit bleiben kann, egal in welchem Alter man ist. Und wenn ich im Central Park joggen gehe, sehe ich auch sehr viel ältere Menschen als mich joggen.
Und was ja sehr gut ist.
Was ja sehr gut ist. Sehr viele fitte Menschen, die sich bemühen, ein gesundes Bewegt Leben zu euch. Führen. Boah, ich glaube, wir leben in einer anderen Zeit und man hört ja immer diese Sprüche, wie ist das, 60 is the new 40 oder wie geht das? Oder
ja, die 10 besten Jahre fangen jetzt an, hat mir in einem Interview Gitarrist Frank Fröhlich gesagt, der seine Geburtstags-CD Blaue Stunde genannt hat. Und ich habe gedacht, Blaue Stunde, das ist schön. Aber es ist natürlich auch so der Übergang ins Dunkel und fühlt er sich so. Und er sagt, nein, die 10 besten Jahre fangen jetzt an. Vielleicht so fühlt sich das jetzt gerade für mich auch an, dass Sie das auch so sehen.
Ja, wie gesagt, ich beschäftige mich damit wirklich eigentlich gar nicht.
Das ist ja auch wahrscheinlich die beste Variante, die man machen kann. Und wir sind jetzt darauf gekommen, wegen des Cellospiels. Genau, ich wollte noch einen Moment bei dem Instrument bleiben. Sie spielen nicht irgendein Cello, sondern Sie spielen alte Celli. Unterschiedliche alte Celli haben Sie gespielt. Jetzt ist es eine Stradivari. Was macht ein Cello zu einem Kunstwerk?
Das ist eigentlich ganz einfach zu definieren, weil mich fragen auch viele Leute immer, ja, warum kann man das nicht nachbauen? Warum kann man das nicht 3D scannen und ausdrucken? Oder warum kann man das nicht kopieren? Oder warum kann man das nicht mit Wissenschaft herausfinden, was nur das eine Geheimnis von Stradivari war oder seinen Zeitgenossen, die ja auch alle sehr gute Instrumente gebaut haben? Das ist ganz einfach zu erklären. Man trifft in der Menschheitsgeschichte auf viele Kulturen, die sich langsam entwickelt haben und wo immer jemand auf den Schultern des Vorgängers steht. Bei Stradivari ist es zum Beispiel die Amati-Familie, die schon im 16. Jahrhundert wunderschöne Streichinstrumente gebaut hat. Also um 1550, 1570 hat Andrea Amati in Cremona fantastische Geigen, Bratschen und Celli gebaut, die auch heute noch teilweise existieren. Und das kommt aus der Renaissance. In der Renaissance hat man eine Handwerkskunst entwickelt, weil ja die Maschinen noch nicht da waren, die wirklich so unnachahmlich herausragend in der Menschheitsgeschichte dasteht, dass man heute sagen kann, dass viele Dinge in der Renaissance möglich waren, handwerklich, wo man heute sagt, das geht doch gar nicht. Und ich glaube, aus der Renaissance heraus hat sich im Handwerk eben so etwas was entwickelt wie der Instrumentenbau in Italien, wo Stück für Stück jeder in der nächsten Generation noch etwas dazu entdeckt hat und trotzdem von seinen Lehrmeistern oder seinen Eltern oder seiner Familie oder seinen Kollegen gelernt hat. Wie wir das heute auch kennen beim Spielen von Streichinstrumenten. Wir stehen auch auf den Schultern von Oistrakh, Heifetz, beim Cello, Piatigorsky, Rostropowitsch. Ja, also großen Künstlern, die vor uns gelebt haben und die uns vorgelebt haben, wo das hingehen kann. Ohne diese Leute könnten wir auch heute so nicht spielen. Und genauso war es damals. Das heißt, Stradivari hat nicht einfach irgendwie ein Geheimnis gehabt, sondern er hat einfach so viel Erfahrung durch seine Vorgänger und durch sein eigenes Genie natürlich auch gehabt, dass er Instrumente gebaut hat, die wahrscheinlich so komplex waren, wo so viele Erfahrungen eingeflossen sind, auch instinktive Erfahrungen beim Bauen von Instrumenten. Natürlich auch das Holz, man sagt heute, die Wälder gibt es ja gar nicht mehr im es ist in Kroatien jetzt, wo diese dichten Wälder standen, wo dann eben in der Mitte des Waldes ein Baum so regelmäßig wachsen konnte, weil er vom Wetter fast gar nicht tangiert wurde, ja, dass die Jahresringe ganz gleichmäßig waren. Gut, das sind so kleine Details. Man sagt doch, der Lack, das Rezept des Lackes hat Stradivari mit ins Grab genommen. Das stimmt wahrscheinlich, weil mit ihm tatsächlich diese Kultur in Cremona zusammenbrach. Also die Söhne waren dann auch schon relativ alt, wenn wir von Alter reden, weil Stradivari ist in seinen 90ern gestorben. Die Söhne waren also schon über 70 und die hatten keine Lust mehr, weil er wahrscheinlich bis zum Schluss als Patriarch dieses Geschäft so geführt hat.
Ist auch ein Problem.
Ist ein Problem,
ja, von
und
genialen Menschen.
Für einen genialen Menschen. Und offensichtlich gab es niemanden nach ihm. Und diese Tradition ist tatsächlich in Cremona so ein bisschen zusammengerutscht nach ihm. Ja. Und man hat das Interesse auch ein bisschen verloren daran. Und ich glaube, dass man heute sagen muss, dass es solche Punkte in der Menschheitsgeschichte ziemlich viele gibt, solche Höhepunkte, ja. Leonardo da Vinci, Vermeer, Rembrandt, die gotischen Kathedralen. Wenn man sich anschaut, wie die gebaut wurden, dann sagt man, das geht doch gar nicht. Per Hand? Wie haben die das denn gemacht? Mhm. Die Pyramiden in Ägypten. Ja, es gibt so viele unglaubliche Kunstwerke, die entstanden sind durch solche relativ langsam, meist sehr langsam, aber sehr genialen Entwicklungen und Gruppen, die sich mit bestimmten Dingen auseinandergesetzt haben.
Sie können das Problem wunderbar plastisch erzählen. In meinem Hinterkopf schwirrt diese Frage rum, ob das nicht auch einen unfassbaren Druck erzeugt, dieses Instrument, das mit dieser Baugeschichte jetzt in ihren Händen ist, mit der Musikgeschichte, die in diesem Instrument irgendwie lebt. Das haben ja ganz viele berühmte Menschen vor ihnen gespielt. Es kostet unfassbar viel Geld und in 100 Jahren wollen auch noch Musikerinnen und Musiker mit diesem Instrument spielen. Erzeugt das nicht einen riesigen Druck?
Ja, Verantwortung. Ich würde wissen, wie beim Wort Verantwortung.
Das hatten wir ja schon.
Scheint das Leitmotiv heute zu sein. Okay. Also ich würde sagen, die Verantwortung, hauptsächlich kann man es auf den Nenner bringen, die Verantwortung für die zukünftigen Generationen, auch das Vergnügen zu haben, sich von so einem Instrument inspirieren zu lassen. Vielleicht, das ist vielleicht der richtige Satz. Also man, jeder Musiker, und das ist wirklich erstaunlich, achtet sehr auf sein Instrument. Und das ist ja auch eine Beziehung, eine sehr wirklich intime Beziehung, in der man mit dem Instrument steht. Und zweitens, ich glaube, dass die Inspiration so groß ist, dass man jetzt nicht unbedingt an den Druck denkt, sondern man weiß es zu schätzen, dass man so einen, sagen wir mal, kompetenten Partner hat, ja, so ein Instrument, was so gut die Vorstellung umsetzen kann. Im Falle von Stradivari würde ich sagen, es ist sogar so, dass viele meiner Kollegen das auch bestätigen, sagen, die Möglichkeiten der Instrumente sind so groß, es gibt so viele Farbtöne in der Musik, dass man als Interpret einfach herausgefordert ist, auf dem gleichen Niveau anzukommen. Also ich würde sagen, es ist wieder eine Herausforderung und das Schöne an einem solchen Instrument ist, dass es wirklich das Letzte aus der Fantasie herauskitzelt und sagt, okay, gut klingen reicht jetzt hier nicht. Was willst du eigentlich ganz genau? Also das Cello stellt mir eigentlich ständig die gleichen Fragen. Welchen Klang willst du? Und da mich Klang wahnsinnig interessiert, immer schon, also schon als Kind hat mich vor allem der Klang des Cellos interessiert. Es ist nicht bei jedem Cellisten
die Technik.
So. Wie bitte?
Nicht die Technik.
Nicht die Technik. Das heißt, es ist nicht bei jedem Cellisten so, manchen Cellisten interessiert die Virtuosität oder es gibt ganz, ganz viele Aspekte oder der Rhythmus der Musik oder das Temperament oder die Stilistik hauptsächlich. Und bei mir ist es wirklich, dass der Klang, der Ton, das ist das, was mich am meisten inspiriert. Und ich überlege auch immer, ob nicht sogar dieser Ton, also diese Stimme, mit der man Cello spielt, die wirklich die Identität eines Interpreten ausmacht. Und insofern kann so ein Instrument diese Klangvorstellung auch beeinflussen. Und das ist sehr, sehr spannend. Und wenn ich zurückdenke an meine Kindheit in der DDR, dann bin ich oft zu der Spezialschule dort gelaufen. Also ist das jetzige Karl-Philipp-Emanuel-Bach-Gymnasium.
In Berlin.
Und in Berlin und bin zur Schule ungefähr 25 Minuten mit dem Cello auf dem Rücken gelaufen und habe mir überlegt, ob vielleicht in irgendeinem dieser Häuser irgendwo noch im Dachboden ein altes, wertvolles und schönes Instrument aus Italien vergessen schlummert und ob ich vielleicht mal das Glück haben werde, in meinem Leben so ein Cello zu entdecken. Weil in der DDR gab es ja jetzt nicht die Möglichkeit, unbedingt ein Stradivari-Cello zu spielen. Und dann
Haben Sie daran gedacht?
Habe ich damals schon daran gedacht, weil mein Vater hat sich sehr interessiert, hat auch Instrumentenreparaturen gemacht und hat sich sehr für Instrumente interessiert.
Der Vater war auch Cellist.
Wir hatten viele Bücher zu Hause. Und also das Thema war schon präsent, aber es war sehr, sehr weit weg. Und es gab mal einen Cellisten, der kam aus Amerika und hatte ein Stradivari-Cello. Und wir durften dann nach dem Konzert, er spielte mit dem Orchester meiner Mutter, und wir durften dann nach hinter die Bühne gehen und das Cello bewundern. Und das strahlte.
Bewundern heißt auch anfassen oder
nein,
nur angucken?
Anschauen. Aber wir hatten es ja gehört im Konzert.
Ja.
Und es klang natürlich auch toll. Und dann war auch diese Aura dieses Cellos durchaus beeindruckend. Das Amadeus-Quartett kam zum Beispiel auch nach Berlin, war ich schon ein Teenager, und wir gingen hinter die Bühne und Martin Lovett, der Cellist des Amadeus-Quartetts, spielte das berühmte Piatti Stradivari, und das durften wir auch sehen. Wir haben also, er hat uns erklärt, was das bedeutet, und all diese Erfahrungen sind hängen geblieben. Und was er damals gesagt hat, also Martin Lovett vom Amadeus-Quartett, über die Erfahrung auf einem Stradivari-Cello zu spielen, deckt sich mit meinen Beobachtungen, dass es einfach ein solches Kunstwerk ist und ein so viele Möglichkeiten hat, dass es die Fantasie und eben auch dieses Prägen des Tones extrem anregt. Also man muss schon dem Cello was entgegensetzen. Das macht das nicht allein. Und es zeigt einem auch, wenn man keine Vorstellung hat oder es vermisst Führung, wenn man einfach das Cello irgendwie klingen lässt. Also es ist schon eine wirkliche Aufgabe, so einem Cello die Töne zu entlocken, die man selbst in der Fantasie hat und die das Cello akzeptiert.
Mhm. Das
Klingt etwas kompliziert.
Nee, klingt überhaupt nicht kompliziert. Okay. Ich versuche mir nur vorzustellen, wie Sie das machen, so rein zeitlich, organisatorisch. Das ist ja was, was man jetzt nicht schnell mal lernen kann, sondern das ist das, was Zeit braucht, was intensive Konzentration braucht. Da muss man sich hinsetzen, muss wirklich alles sein lassen, und dann muss man mal einen Ton streichen und dann muss man hören, wie das ist. Und das geht nicht in 5 Minuten und dreimal diese Stelle wiederholt und dann habe ich es drauf, sondern das dauert. Wie machen Sie das? Wann haben Sie die Zeit dazu, sich so zu versenken?
Also das ist wirklich New York, würde ich sagen. Also wenn ich in New York bin, dann ist der Tag von der Kommunikation mit Europa natürlich zu den Festivals zunächst dominiert im Morgen. Und wenn diese Kommunikation dann beendet ist, dann kann ich mich wirklich auf das Cellospiel konzentrieren. Ich würde sagen, besser als in Europa, wo der ganze Tag natürlich, bin ich erreichbar den ganzen Tag. Und dann abends, wenn man wirklich den ganzen Tag, sagen wir mal, mit Kommunikation verbracht hat, wird es schwer, sich noch so zu versenken. Obwohl es auch geht, ich mache das auch hier ab und zu, dass ich dann das Gefühl habe, auch wenn ich den ganzen Tag mit anderen Tätigkeiten verbracht habe, dass ich dann am Abend mich nochmal für 3 Stunden.
3 Stunden nach, sagen wir mal, mindestens 10 Stunden Kommunikation, eher 12.
Genau, und bei der ersten Stunde merkt man dann, ob es funktioniert. Also man versucht, sich zu versenken. Und gestern ging es mir zum Beispiel so, dann habe ich versucht zu üben und habe sofort aufgegeben nach 20 Minuten, weil ich gemerkt habe, nee, ist keine Konzentration mehr da und das wird jetzt nichts mehr. Aber oft passiert es auch, dass man anfängt und denkt, um Gottes Willen, das ist, ja, ich bin ja noch gar nicht da. Und dann nach einer Stunde versenkt man sich dann doch und ist dann doch in diesem in dieser Fantasiewelt, in der man eigentlich nur Probleme löst.
Das ist schön.
Es ist wunderschön und es ist auch eine Art Meditation und ich brauche das auch für mein Leben. Ich würde sagen, das ist eine Welt, in der man Probleme löst, die natürlich völlig anders sind als die Alltagsprobleme. Also das Cello gibt einem die Aufgabe, sagen wir mal, wir nehmen eine Solo-Suite von Bach, und das Cello gibt einem jetzt diese Aufgabe, eine Allemande, einen deutschen Tanz, zu gestalten. Das ist wirklich hochkomplex. Da geht es um Phrasierung, um Klang, um Ansprache. Jeder Ton muss ja sprechen für sich. Und zwar muss er in der Ordnung sprechen, die Bach vorgibt. Also eine Note muss die Bedeutung haben. Die wichtigeren Noten müssen wichtig sein und die weniger wichtigen Noten unwichtig, sonst würden sie die Musik gar nicht verstehen. Und es muss gleichzeitig auch noch der Text, der Notentext von Bach beachtet werden, ja, und gleichzeitig vielleicht die Stilistik noch, die Intonation, dass es sauber klingt, der Klang und der Rhythmus. Das ist also eine hochkomplexe Aufgabe, bei der man mit der Aufmerksamkeit meist sehr schnell wechselt. Also ich glaube auch sehr an diese Art zu üben, also das Üben mit wechselnder Aufmerksamkeit. Also man spielt und während man spielt, arbeitet der Verstand und konzentriert sich mal auf das eine, mal auf das andere und beobachtet, ob all diese Parameter irgendwie in die richtige Richtung gehen. Und am besten, wenn man das langsam macht, also wenn man langsam übt, das mache ich oft, machen viele meiner Kollegen auch, man nimmt das Tempo praktisch, halbiert das Tempo und spielt das gleiche Stück im halben Tempo, dann hat man eine bessere Chance, alles zu beobachten. Weil wir wissen ja auch vom sehr schnell Autofahren, wenn Sie sehr schnell Autofahren, plötzlich werden die Reaktionszeiten sehr kurz. Man hat kaum eine Chance, die Situation wirklich zu beeinflussen. Und wenn man langsamer übt, dann kann man alles in Zeitlupe auch etwas besser beobachten. Aber gleichzeitig muss der Verstand schon flexibel auf das reagieren, was das Ohr hört. Man muss das verarbeiten, reflektieren, Befehle geben, zurückspielen. Ist also eine komplexe, für das Gehirn, glaube ich, sehr komplexe Tätigkeit. Und das räumt den Kopf wirklich im wahrsten Sinne des Wortes auf. Also wenn ich kommuniziere, wird das Gehirn eher in viele kleine Teile zerstört. Und wenn ich
tut mir leid, Entschuldigung.
Nein, das ist ja nichts Schlechtes. Nein, ich kommuniziere ja sehr gerne. Ich glaube,
dass. Und Sie können das auch.
Ich mache das auch sehr gerne. Aber beim Üben wird es wieder zusammengesetzt. Es werden die verschiedenen Teile des Gehirns harmonisch zusammengesetzt und es wird ein Ganzes. Also ich würde wirklich sagen, man wird wieder ein bisschen mehr zum Menschen. Also man wird etwas mehr zu einem komplexen Lebewesen. Und das ist vielleicht das Schöne bei Kunst im Allgemeinen, dass das auch beim Beobachten von Bildern, ich glaube, das können Sie wahrscheinlich bestätigen, wenn man in ein Museum geht und ein paar schöne Bilder sieht, man geht raus, man fühlt sich irgendwie mehr vereint mit sich, weil man einen Kunstgenuss auch genau das Gleiche mit einem tut. Man beobachtet das schöne Bild, man versteht das Genie des Malers irgendwie so ein bisschen. Man kratzt wahrscheinlich nur an der Oberfläche, weil man das Bild wahrscheinlich 100-mal sehen müsste, um alles zu verstehen, was der Maler dort hineingelegt hat. Und man wird berührt, oft emotional. Gleichzeitig wird der Verstand angeregt, die Sinne angeregt, die Intelligenz angeregt, also der Kopf. Man wird in jeder Hinsicht als Mensch gefordert. Und ich glaube, das ist genau das, was Musik auch dem ausübenden Musiker gibt. Und deshalb gibt es ja so viele Amateurmusiker, die vielleicht am Tag Ärzte, Rechtsanwälte oder
Journalisten,
Tankwart.
Ja.
Also jeder, der, ich habe so viele Menschen getroffen, die sagen, sie machen in ihrer Freizeit Musik, ob sie Gitarre spielen oder Mandoline oder Cello, Geige, Posaune, singen.
Ja.
Und dieses Musizieren offensichtlich, sonst würde ja nicht so viel Freizeit auch dafür geopfert, dann von der wenigen Freizeit, die man hat, wenn man berufstätig ist, dass man dann sagt, das opfert man mit Musik. Also es muss etwas stattfinden, das uns als Menschen irgendwie Glück vermittelt. Und das ist ja,
ja,
das, was ich auch heute noch beobachten
selber
kann.
Selber noch spüren kann,
obwohl ja. Ich natürlich, eigentlich ist es wahrscheinlich etwas verklebt durch diese professionelle Decke, in der man natürlich dieses Ziel hat, dass das Konzert muss fertig, das Stück muss fertig werden bis zum Konzert.
Klar, und Sie wissen, wie es geht.
Ich weiß im Prinzip. Das ist übrigens der Punkt, der mir Spaß macht jetzt. Ich habe schon ein bisschen was gelernt in den Jahren und habe ein bisschen so die Idee, okay, wenn es eine Krise gibt und was nicht funktioniert, dann kann man in die Werkzeugkiste greifen und kann sagen, das Problem hatte ich mal vor 22 Jahren. Da ging das auch nicht. Da habe ich das und das gemacht, das hat funktioniert. Oder ein anderes Problem kann man ganz schnell beseitigen und es ergibt ein neues Problem. Und dieses neue Problem befindet sich aber auf der nächsten Ebene. Und das ist ein schönes Gefühl, dass man sagt, man kommt doch, wie ein Wissenschaftler vielleicht, immer ein klein bisschen weiter voran.
Das spüren Sie auch.
Das spüre ich.
Ich habe gedacht, nach 40 Jahren und mit dieser steilen Karriere, dann ist er jetzt da, da geht es nicht mehr weiter. Ist eigentlich auch langweilig.
Wenn es nicht mehr weitergehen würde, glaube ich, dann wäre man fertig. Dann ist vorbei. Dann, das geht
nicht. Dieses Gefühl haben Sie nicht. Das hatte ich so, als ich so drüber nachdachte, wie er sich wohl fühlen mag, habe ich gedacht, der macht das wahrscheinlich auch alles, weil musikalisch ist es irgendwie vorbei. Er hat alles. Er hat alles schon gespielt. Was soll jetzt noch kommen?
Ja, es ist interessant. Selbst Musikerkollegen sagen manchmal sowas. Ich habe im Januar eine kleine Tournee gespielt mit einem jungen Geiger, der auch schon in Dresden war, Kevin Schuh, der hat mit dem habe ich Tschaikowski-Trio gespielt in Amerika. Und in der Pause habe ich irgendwie Bach C-Moll-Suite geübt, die ich auch.
Die haben Sie in der Pause, Sie haben ein Konzert gespielt und in der Pause haben Sie was anderes geübt.
Ich habe was anderes geübt, weil ich wollte ein bisschen Bach üben.
Kommen Sie nicht durcheinander?
Nein. Aber vielleicht war es auch nach einer Probe, ich glaube, es war in der Konzertpause. Und dann hat Kevin mich gefragt, na, sag mal, das hast du doch so tausendmal gespielt, warum musst du das wirklich noch üben? Mhm. Habe ich gesagt, ich habe das Gefühl, ich bin völlig blutiger Anfänger bei Bach. Also
was?
Das Gefühl wirklich, nein, wirklich. Ich habe das Gefühl, ich bin noch völlig am Anfang. Da ist noch so eine Zauberwelt, die noch verborgen liegt, dass ich das Gefühl habe, ich fühle mich wirklich wohl mit den Bach-Suiten und ich würde die in jedem Saal der Welt spielen.
Ja.
Ich habe auch ein gewisses Selbstbewusstsein, weil ich aus dieser Bach-Tradition, meine Eltern kamen aus Leipzig, wir haben immer das Weihnachtsoratorium gehört. Jeden Sonntag wurde eine Kantate im Fernsehen angeschaut oder irgendwas und dann habe ich ja auch wirklich Bach schon seit meiner Kindheit, also die Solosuiten auch geübt. Also es ist nicht so, dass ich mich unsicher fühle, aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass wenn ich weitermache jetzt, dass ich dann erst diese Genialität entdecke. Also jetzt ist eigentlich der schöne Moment gekommen, wo ich der Sache ein bisschen näher komme. So würde ich das formulieren.
Schöne Formulierung. Und Sie haben sich ja mit den Bach-Suiten auch zum Geburtstag beschenkt. Das war das Geburtstagskonzert mit Amanda Gorman. Können wir vielleicht dann auch nochmal drüber reden, wenn wir bei dieser ganzen Technik und dem Üben waren, ich würde jetzt einfach sagen, technisch haben Sie das einfach drauf, weil Sie machen das schon so lange, Sie wissen, wie das geht und ansonsten greifen Sie in den Werkzeugkasten. Aber das macht ja alles noch kein Erlebnis, das, was einen berührt. Was macht aus dieser Vielzahl von Technik ein Klangerlebnis?
Das ist das Unterbewusstsein. Also jetzt sage ich vielleicht, was nicht so ganz logisch klingt, aber was man bewusst tun kann, ist relativ profan. Also man kann sich fit halten auf dem Instrument, ist auch sehr wichtig. Also
man muss sich wahrscheinlich auch
fit halten. Man muss sich fit halten, man muss auch viele Übungen machen, um einfach sicher zu sein, dass immer die Hände, die Arme, der Körper. Es hilft auch, den Körper generell fit zu halten, also durch Sport zum Beispiel. Und dann, wenn man am Cello ist, versucht man diese technischen Dinge diszipliniert abzuarbeiten, um in eine Position zu kommen, in der man dann die Gedanken schweifen lassen kann. Und dann geht es sehr viel um Erfahrung. Also zum Beispiel, was Geschmack betrifft, ist ein unterschätztes Wort. Also Geschmack, sprich, mit welcher Stilistik führt man ein Stück auf? Aus welcher Periode stammt es? Womit vergleicht man es? Mit anderen Kunstwerken aus dieser Zeit? Was bedeutet das, wenn ein Stück in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts entstanden ist? Ja, da ist das Moritzburger Schloss auch entstanden. Da sind also viele andere Kunstwerke auch entstanden. Diese Parallelen zu ziehen und überhaupt dafür einen Instinkt zu entwickeln, der ein bisschen was mit Bildung zu tun hat, aber viel damit, dass man dann, wenn man dieses Technische geübt hat, und das muss ich auch üben, also das kann ich nicht weglassen, ich muss mich technisch darauf vorbereiten, und dann kommt dieser Prozess auch beim Üben, wo man praktisch nur noch zuhört und seine Instinkte einsetzt. Und die Instinkte sind jetzt nicht einfach nur emotionale Prozesse, sondern es sind Instinkte, die auf Erfahrung zurückgreifen. Kommt wieder dieser Punkt auf den Schultern, auf denen wir stehen. Man denkt vielleicht sogar an seine Vorfahren. Und man entwickelt dann so einen gewissen Instinkt dabei, das muss jetzt in die Richtung gehen. Weil die schönste Musik wird ja zwischen den Noten gemacht, also nicht unbedingt bei den Noten, die man spielt, sondern wirklich zwischen den Noten. Da könnte man jetzt lange drüber reden, was das bedeutet, aber es bedeutet vor allem, wie bei Gedichten auch, dass wenn jemand mit einem Wort stoppt und eine gewisse Luft lässt, dass dann viele Gedanken demjenigen, der ein Gedicht hört oder liest, zufliegen, ja, in diesen Pausen zwischen den Worten. Und genauso ist bei der Musik auch, man spielt Noten und man muss ein bisschen Zeit geben zwischen den Noten und dann entwickelt sich etwas und das ist setzt sich zusammen aus diesen Instinkten für die Stilistik, für die musikalische Konzeption, die man in dem Kopf hat, aber die nicht rein rational ist, sondern die auch eben einen Instinkt kreiert, dem man folgt. Ja, also man sagt zum Beispiel über Bach, man spielt vielleicht eine Fuge und muss die ja irgendwie architektonisch hinstellen. Und dann versucht man es mal so, mal so, mal so und das hat alles nicht funktioniert. Und irgendwann sagt man, ja, nicht zu langsam anfangen, nicht zu laut anfangen. Im zweiten Teil immer noch aufpassen und wenn wirklich der Höhepunkt kommt, wirklich rausarbeiten und vielleicht nochmal kurz nachlassen, bevor das Schlusscrescendo ist, endet ja in Dur, fängt in Moll an und so. Also irgendwann ergibt sich eine Konzeption, die sich daraus ergibt aus Erfahrung, aus dem Notentext und aus vielen Instinkten. Also diese musikalische Arbeit ist nicht so wahnsinnig rational.
Das ist ja auch das Schöne daran. Weil genau. Wenn man es berechnen könnte, wozu bräuchte man Jan Vogler? Wenn wir schon bei diesen ganzen alten Geschichten sind, gibt es für Sie selber noch Überraschungen, wenn Sie einen Bach spielen, 300 Jahre altes Werk, das schon x Menschen der Extraklasse vor Ihnen auf dem Cello gespielt haben und auch eingespielt haben. Man kann ja ganz viel davon auch schon hören. Gibt es da noch irgendwas, was Sie selbst, Sie als Profi überrascht?
Natürlich, also ständig. Also ich würde sagen, dass gerade die Werke von Bach, diese berühmten Solo-Suiten von Bach, gehören auch wirklich zu meinem Kernrepertoire, dass die an jedem Aufführungsort und in jeder Situation ein völlig neues Leben beginnen. Man kann, wenn man auf einem Bahnhof sitzen würde und würde für die Menschen, die dort im wahnsinnigen Tempo an einem vorbeieilen zu den Zügen, die sie gerade noch erwischen wollen, würde man Bach völlig anders spielen als in einer Kirche in Köthen, mhm. oder in der Carnegie Hall oder in der Berliner Philharmonie. Also jeder Saal, jedes Umfeld, jede Situation verändert natürlich auch die Interpretation. Und
das ist jetzt aber Ihr Herangehen. Sie sagen, man würde das anders spielen. Kann ich nachvollziehen, dass Sie sagen, was für eine Situation erwische ich die Menschen? Wie kann ich sie erreichen damit? Ich meinte jetzt für Sie selber als Musiker, der Sie das schon 100-mal gespielt haben.
Ja, das vergesse ich völlig wieder. Also man fängt eigentlich immer wieder von vorne an. Auch ein Erfolg zum Beispiel, wenn Sie einen großen Erfolg mit Ihrer Posaune, sagen wir, Sie spielen irgendwo mit oder im Bariton, Sie spielen mit, haben eine tolle Aufführung, können Sie morgen darauf eigentlich gar nicht aufbauen. Sie müssen von vorne anfangen, künstlerisch. Der Erfolg ist weg, der ist vorbei. Mhm. Das war schön und die Leute haben geklatscht und sie hatten das Gefühl, sie haben besser gespielt denn je. Hat irgendwie alles funktioniert. Und das Einzige, was sie vielleicht mitnehmen können, ist, dass sie gewisse Erfahrungen gemacht haben, von denen sie vielleicht einige Dinge wieder hochholen können. Das ist vielleicht das Einzige, was ihnen helfen könnte, so einen Erfolg nochmal zu haben. Aber sie können es nicht reproduzieren, das wäre auch ein völliger Fehler. Mhm. Und sie müssen immer weiter nach vorne. Und eigentlich ist es nur eine Hilfe dabei, das Konzert morgen zu spielen, dass man schon in der Vergangenheit Konzerte gespielt hat. Also mir geht es manchmal so, zum Beispiel, wenn ich auf die Bühne gehe und bin auch manchmal aufgeregt. Ich denke, oh verdammt, schweres Stück, großer Saal, viele Leute.
Sie sind selber aufgeregt?
Ja, klar, natürlich. Und dann bin ich vielleicht mal ein bisschen nervös vorher und dann habe ich so einen Satz, der mich beruhigt. Da denke ich dann so, du hast schon schwierige Sachen gemacht. Du hast schon in viel schwierigeren Situationen gesessen mit deinem Cello und hast sie bewältigt. Also sozusagen diese Erfahrung, dass man zurückgreifen kann auf bestimmte Erfahrungen, das beruhigt mich dann.
Ja.
Dass ich dann sage, ah, komm, hab dich nicht so, das hast du doch schon gemacht.
Ihr Anspruch ist doch ein ganz anderer als der von uns, die wir da im Publikum sitzen. Eben das, was Sie da oben in Ihrem Kopf abgehen lassen, ist für mich da oben unten ja völlig irrelevant und vermutlich höre ich überhaupt nichts davon, wenn Sie das Gefühl haben, es war jetzt aber nicht gut. Dann würde ich sagen, hat er heute wieder schön gespielt.
Na, bin ich nicht so sicher. Nee? Also ich glaube, dass das Publikum sehr genau spürt, ob der Künstler in Hochform ist und wirklich sich selbst auch ein bisschen übertreffen kann oder ob er sich quält. Und manchmal kann das Quälen auch einen gewissen Effekt haben. Ich erinnere mich auch an ein Konzert, wo ich wirklich nicht gut gespielt habe. Vor ca. 20 Jahren oder so, einmal in Berlin. Und habe dann gekämpft und hinterher hat das Publikum irgendwie getobt. Und da dachte ich, warum haben die jetzt so geklatscht? Und dann die Kritiken waren auch noch gut. Und dann habe ich ein paar Jahre später verstanden, weil ich gekämpft habe. Ich habe also nicht aufgegeben, aber ich habe wirklich nicht gut gespielt. Aber ich habe eben nicht aufgegeben, sondern habe dann besonders viel Energie reingesteckt. Und im letzten Satz dann so richtig Gas gegeben, weil ich dachte, jetzt drauf, wenigstens nicht aufgeben, ja. Und hatte meinen Tritt trotzdem nicht gefunden. Und trotzdem kann das Publikum auch so etwas manchmal belohnen, wenn man um etwas kämpft und sich in die Seile wirft, ja. Das kann sein. Aber ich glaube, im Allgemeinen ist das Publikum auf der Seite.
Das spürt auch der Nicht-Profi.
Ja, also ich glaube, dass das Publikum sehr viel spürt, dass es sehr verständnisvoll ist, weil es geht ja in das Konzert schon mit einer Einstellung, dass es etwas erleben möchte. Also das Publikum möchte genau wie der Künstler etwas erleben in dem Konzert. Der Künstler macht das auch, weil er das Gefühl hat, es ist doch toll, ich spiele hier Musik und da sind Menschen im Saal, die auch der Situation zuhören und wir versuchen jetzt dieses Werk aufleben zu lassen. Das ist also eine sehr idealistische Vorstellung. Und das Publikum kauft sich eine Konzertkarte, das muss erstmal in die Börse greifen und Geld an die Hand nehmen, um diese Konzertkarte zu kaufen, dann muss es da hingehen und muss sich in den Stuhl setzen. Das ist ja eine ziemliche Leistung erstmal, also eine Anstrengung für dieses Erlebnis. Also
im Zweifelsfall nach einem anstrengenden Tag?
Nach einem anstrengenden Tag, also ein Aufwand, um dann dieses Konzert zu hören. So. Und jetzt ist die Verantwortung des Interpreten natürlich, dass er das Publikum nicht enttäuscht, sondern dass das Publikum dann inspiriert aus dem Konzert nach Hause geht. Da das Publikum schon mit dieser Einstellung ins Konzert geht, wir wollen was erleben, was Schönes erleben, sind sie eigentlich auf der Seite des Interpreten. Der will auch was Schönes erleben. Also eigentlich könnte man sich jetzt verbünden, und das geschieht ja auch oft, und einfach entspannt sagen, ach komm, wir sind doch alle jetzt in der gleichen Stimmung, machen wir uns doch einen schönen Abend.
Ja.
Aber so leicht ist das auch nicht.
Finde ich ja auch immer, dass man das sich sagen sollte.
Sollte man sich auch als Publikum und auch als Künstler.
Ja.
Und wenn man das schafft, dass man so auf die Bühne geht, dass man sagt, wir ziehen doch alle am gleichen Strang, wir wollen alle diese schöne Musik von Bach genießen.
Ja.
Dann ergibt sich so ein Gefühl vom Publikum, dass der Künstler souverän ist, was die Musik betrifft. Und das überträgt sich. Und auch der Künstler spürt, dass das Publikum ihm zuhört, dass es da ist und dass es zufrieden ist, dass es ihm Spaß macht. Und dann ergibt sich ein gutes Konzert. Also ich glaube schon, dass das Publikum sehr anspruchsvoll ist und dass das Publikum sehr viel spürt. Und ich habe es selbst in ganz ungewöhnlichen Konzertsituationen oft gespürt, wenn ich mit Publikum mich unterhalten habe, ob es nun nach eigenen Konzerten war oder anderen Konzerten, dass jeder sich eine ganz eigene Meinung formt. Das ist also schon ein, wenn man für 2000 Leute spielt und es gibt 2000 Menschen, die eine ganz klare Meinung davon haben, was sie gerade erlebt haben, das ist natürlich ein unglaublich interessanter Vorgang eigentlich.
Ja. Wie ist denn das körperlich? Ist meine Vorstellung richtig, dass es auch ja, ein körperliches Ereignis ist, ein Cello zu spielen? Ich meine das jetzt nicht die Anstrengung. Es ist ja auch eine körperliche Anstrengung. Es braucht viel Kraft, viel Koordination. Aber Sie haben dieses Instrument zwischen den Beinen. Sie halten es fest. Sie spüren in Ihrem eigenen Körper die Vibration wahrscheinlich oder nicht. Weiß ich nicht genau. Was ist das für ein Gefühl?
Das muss man mögen. Also ich persönlich bin vom Anfang an war ich Fan des Cellos. Genau dieses Vibrieren und dass diese Frequenz auch und dass so ein großes, relativ großes Instrument aus Holz so schwingt als Ganzes, das hat mich immer fasziniert. Das ist tatsächlich eine sehr körperliche Erfahrung, ist völlig richtig. Man braucht tatsächlich auch relativ viel Kraft, weil auch die Frequenzen des Cellos sich nicht so durchsetzen wie die Geige. Die Geige kann so mit den hohen Frequenzen durch den Saal segeln und das Cello muss
aber
schon...
Aber die spüre ich ja nicht so intensiv körperlich, weil ich lege die Geige hier so unter meinen Hals.
Das ist, denke ich auch. Also gut, sind wir mal ein bisschen gemein zu den Geigern. Es ist ja gerade keiner dabei. Das heißt, das Geigespielen ist tatsächlich, glaube ich, sagen wir weniger natürlich, auch die Haltung schon. Also ich weiß es von meiner Familie. In meiner Familie meine Mutter hat Geige gespielt. Meine Frau ist Geigerin, mein Bruder ist Geiger. Meine Töchter haben Geige bzw. Bratsche gespielt in der Kindheit. Also ich würde sagen, Geige spielen ist schon relativ unnatürlich. Diese Verdrehung des Armes auch. Das ist nicht so leicht. Das Cello liegt ja ganz natürlich erstmal. Ja. Die Arme sind entspannt.
Und ich bewege mich, wie ich mich auch bewegen würde, wenn ich irgendwie sonst was vor meinem Bauch hätte.
Das ist richtig. Aber der Unterschied ist der, dass wenn man auf der Geige einen Ton erzeugt, der frei und locker und schön ist, der trägt auch. Beim Cello muss man schon etwas pushen, weil diese tieferen Frequenzen, auch die in der Mittellage gerade, diese Frequenzen nicht so gut tragen. Man muss als Cellist meiner Ansicht nach auch relativ laut spielen, um in einem Cellokonzert zum Beispiel mit Orchester wirklich über dem Orchester zu sein. Also das ist auch manchmal so ein bisschen dieses Heldische, was das Cello verkörpert. Ja, also, gibt es ja viele, ja, so viele auch lustige Geschichten darüber, dass es auch so etwas Don Quixote-Züge hat. Ja, man geht mit diesem großen Instrument auf die Bühne, man geht auch mit diesem großen Instrument zum Flughafen und versucht, das in das Flugzeug reinzukriegen. Also man ist immer so ein bisschen der Don Quixote, der ein zu großes Instrument hat und nicht so richtig weiß, ob er damit nun genauso viel Erfolg hat wie der effiziente Geiger mit seinem kleinen Geigenkasten. Jeder weiß, was eine Geige ist. Ja. Beim Cello wird man manchmal auch gefragt, was ist das nun eigentlich? Ist das jetzt ein Kontrabass oder?
Weil der Kasten ist natürlich
der Kasten
so,
ist auch ist sehr ungewöhnlich groß. Und also ich würde sagen, es ist schon ein Instrument, das mehr Konversationsstoff bietet als die Geige oder das Klavier.
Ja, und das kriegt doch dann wahrscheinlich ein eigenes Ticket im Flugzeug.
Das ist richtig. Also im Flugzeug sitzt es dann neben mir. Auch das bringt immer wieder Kommentare und es ist Anlass zu vielen Witzen und gelegentlich sind wir dann auch einfach genervt, weil wir immer die gleichen Witze hören. Ob wir nicht lieber Piccolo gelernt hätten oder wie die so gibt, diese Witze.
Hätten Sie gerne mal ein anderes Instrument gelernt? Ich habe so überlegt, Ihr Vater war Cellist, vielleicht hatten Sie gar keine Chance, irgendwas anderes zu lernen.
Ich hatte tatsächlich wenig Chancen, weil mein älterer Bruder Geige gelernt hat und dann war das Cello das nächste Instrument. Und meine Schwester hat dann...
Warum nicht Trompete oder Flöte oder
Also in der
Harfe.
Streicherfamilie liegt es nahe, da fängt man mit den Streichinstrumenten an.
Okay.
Und meine Eltern waren halt beide Streicher. Das heißt, mein Bruder hat tatsächlich mit Geige begonnen. Das ist ja so die Hauptstraße, würde ich sagen. Und dann kam das etwas ungewöhnlichere Instrument an mich. Und meine kleinere Schwester hat dann Klavier gelernt. Sodass wir Trio spielen konnten.
Sehr schön. Hatten Sie eine Wahl?
Zunächst nicht, aber es war ein Glückstreffer. Ich wäre, glaube ich, ein lausiger Geiger geworden. Und ich wäre wahrscheinlich auch ein sehr schlechter Pianist geworden, weil ich nicht dieses Mehrspur Gehirn habe. Also ein Pianist muss völlig unabhängige Hände haben und es gibt so einige Kollegen von mir, mit denen ich dann zusammenspiele, wie Alain Grimaud oder Martin Stadtfeld, die haben so eine Trennscheibe offensichtlich im Gehirn und können völlig unabhängig, die linke Hand spielt irgendeinen Rhythmus, die rechte Hand irgendeinen völlig anderen Rhythmus und das, dieses Eigenleben dieser Hände. Nun gut, ich benutze mit der rechten Hand den Bogen und mit der linken Hand bestimme ich die Tonhöhe. Das ist auch eine völlig verschiedene Tätigkeit und trotzdem glaube ich, diese Mehrstimmigkeit des Klaviers wahrscheinlich für mich nichts und Geige, zu klein alles. Also ich glaube, ich hatte Glück, sagen wir es mal so.
Es passt. Es gibt also nicht irgendwie so eine Sehnsucht, ach, das Instrument würde ich jetzt vielleicht doch gerne noch spielen, hätte ich gerne mal.
Nein.
So. Sehr schön, auch gut. So, jetzt müssen wir von den vielen eigenen Konzerterlebnissen wirklich nochmal, ich gucke auf die Uhr, dazu kommen, zu den vielen Konzerterlebnissen, die Sie für das Publikum bereiten als Intendant der Dresdner Musikfestspiele. Als Sie vor 15 Jahren angefangen haben, was war damals Ihr Ziel? Was wollten Sie?
Ein großes internationales Festival für Dresden aufbauen und das ist keine Aufgabe über Nacht, aber es war etwas,
Langstrecke, haben Sie gesagt.
Langstrecke und es war etwas, das in der Luft lag. Dresden hat sich ja fantastisch entwickelt. Seit, ich würde sagen, 2005, die Eröffnung der Frauenkirche, war so ein Durchbruch, wo man sagt, die Museen, das Grüne Gewölbe, das Albertinum, die Wiederherstellung des Neumarkts, sind so viele Schritte, kleine, sind ziemlich große Schritte, aber sind Schritte, die Dresden deutlich attraktiver gemacht haben für ein Musikfestival.
Und die dann der Umbau des Kulturpalastes Weltbewusstsein gebracht haben, gerade durch die Spendenaktion für die Frauenkirche?
Bei der Frauenkirche ja, sonst würde ich sagen, können wir da noch besser werden. Wir sind nicht unbedingt immer im Bewusstsein der Welt. Das muss man ja auch nicht sein, aber gerade das Festival kann dabei helfen. Also diese Stadt, die wirklich sehr ideale Voraussetzungen bietet für ein Musikfestival. Wir haben in der Innenstadt, in der relativ kompakten Innenstadt, zwischen
alles fußläufig.
Ja, in diesem Bermuda-Dreieck zwischen Kulturpalast, Semperoper und Frauenkirche, haben wir dann noch die ganzen Museen, vom Zwinger bis hin zum Albertinum, Grünen Gewölbe im Schloss. Das ist alles in diesem
Bermuda-Dreieck. Museum, ja.
Genau, und dann hat man mit diesen drei Sälen ja schon eine unglaubliche Vielfalt. Also wenn wir zum Beispiel Jazz, wir machen gerne Jazz in der Semperoper. Ja. Das ist toll. Das ist mal was anderes auch für die Gäste der Semperoper, auch für die Dresdner, wenn sie dann bei der Musik
spielen. Bricht mit der Raumerwartung.
Und im Kulturpalast vielleicht die großen Orchester. Jetzt mit dem umgebauten Kulturpalast haben wir einen hervorragenden Konzertsaal.
Ja.
Und in der Frauenkirche vielleicht Bach-Kantaten mit Philipp Herrewege. Ja, also ideal. Und dazu sind die Hotels auch gruppiert um diese drei Konzertorte herum. Ich will jetzt keine Schleichwerbung machen für eins der Hotels, aber gibt einige sehr gute Hotels in genau diesem Bereich. Und die Gäste, die jetzt
mit
vielleicht...
Mit großer Kapazität.
Und die Gäste kommen jetzt nach Dresden, können gemütlich frühstücken, dann ins Museum gehen, abends vielleicht noch vor dem Konzert ein Espresso trinken und dann fußläufig vom Hotel entweder zum Kulturpalast, zur Semperoper, zur Frauenkirche oder zu einem der anderen vielen Konzertorte laufen. Mhm. Wir haben ja noch den kleinen Schlosshof, das Hygienemuseum, die Fürstengalerie. Es gibt so viele, das Schauspielhaus, so viele Konzertorte noch, bis zu 25 Konzertorte pro Saison.
Die Sie ja auch immer wieder neu entdecken.
Die wir auch neu entdecken.
Wo Sie es ausbauen.
Genau. Und das ist natürlich ein Potenzial. Und das war mir bewusst, als ich das Festival übernommen habe. Da gab es sehr viel Potenzial. Der Kulturpalast war noch nicht da, aber die Semperoper und Frauenkirche schon. Und der Kulturpalast existierte noch als alter Saal. Und das war natürlich so, dass man sagt, okay, hier gibt es das Potenzial, auch für Touristen zu so einem Festival zu kommen. Und für die Musiker, für die großen Orchester der Welt, für die berühmten Stars, Dresden wirklich zu einem regulären Tourstop zu machen. Mhm. Natürlich sind diese Stars auch schon vorher teilweise gekommen. Die Staatskapelle hat hervorragende Dirigenten und Solisten. Die Dresdner Philharmonie arbeitet auch auf sehr hohem Niveau. Also wir haben ja nichts völlig erfunden. Aber es war gleich so im ersten Jahr, die ersten drei Konzerte, ich weiß, ich habe 2009 angefangen und die ersten drei Konzerte waren das Konzertgebäudeorchester mit Gustavo Dudamel, Alain Grimaud mit einem Rezital in der Semperoper. So, auf diesem Niveau fing das an. Dann kam die New Yorker Philharmoniker.
Konzertgebäude ist ja dieses Jahr auch nicht am Eröffnungsabend, am zweiten.
Am zweiten Abend ist das Konzertgebäudeorchester unter dem neuen Chefdirigenten Klaus Mäkeler zu Gast. Also diese großen Stimmen der Klassik, das war das erste Ziel, wieder nach Dresden, regelmäßig nach Dresden zu bringen. Und das war vor allem die Aufgabe, die Faktoren, die man dazu braucht, zusammenzuziehen. Man braucht dazu ein Publikum, das war bereit. Das hat mir immer zum Ausdruck gebracht, die tollen großen Orchester aus der Welt, die wollen wir hören. Oder die Künstler und Anne-Sophie Mutter oder die Stars, die man eben nicht so oft in Dresden hören kann. Und das war ein klarer Wunsch, als Wunsch formuliert und auch als Versprechen, wenn ich diese Musiker programmiere, dass das Publikum kommt. Und dann muss man ein bisschen noch Hilfe natürlich von Sponsoren haben. Da hatte ich sehr viel Glück, dass ich gleich am Anfang mit einigen Partnern sehr eng zusammenarbeiten konnte und vielleicht diese Lücke schließen konnte zwischen dem städtischen Haushalt, der das Festival finanziert, den Karteneinnahmen und natürlich der Hilfe der Sponsoren. Und gleichzeitig wollte ich daran arbeiten, dass die Musiker das Gefühl haben, wenn sie in die Stadt kommen, haben sie ein tolles Erlebnis. Also ich wollte den Musikern eine gute...
Klar, man muss die auch hierher holen.
Ja, und ihnen dann eine gute Zeit garantieren. So nach dem Motto, du kommst nach Dresden, du wirst es nicht vergessen. So. Und da kommen wieder andere Zutaten. In die Suppe kommen andere Zutaten rein. Und weil ich selbst Musiker bin, konnte ich mir genau vorstellen, ich weiß ganz genau, warum ich so gerne in Paris bin oder warum ich nicht so gerne in einer anderen Stadt bin. Ja? Es ist nicht, weil Paris so eine schöne Stadt ist, sondern weil auch vielleicht ich einige wirklich sehr schöne Konzerterlebnisse in Paris hatte. Und irgendwie bekommt dann der Name der Stadt in dem eigenen Gedächtnis so einen Klang, dass wenn die Anfrage aus dieser Stadt kommt, man sofort Ja sagt.
Ja? Weil man all diese Erfahrungen
All diese mitnimmt. Schönen Erfahrungen, schöne Erinnerungen hat. Ja. Und ich wusste also ganz genau, wenn ich jetzt den Musikern, den Stars, die nach Dresden kommen, dieses Erlebnis garantiere, dass sie gut betreut werden von unserem Team, dass sie einen tollen Saal haben, tolles Publikum haben, der Saal ausverkauft ist, und vielleicht hinterher noch ein gemütliches Zusammensein in lockerer Runde, dass dann der Musiker vielleicht mit einem Bild abfährt und sagt, Mensch, Dresden ist eigentlich einer der schönsten Konzertorte der Welt. So, und das war das Ziel. Und das haben wir dann Stück für Stück aufgebaut. Und heute kann ich sagen, dass es sogar so ist, dass wir aus der Klassik praktisch Verbindung mit jedem Künstler, der in der Klassik großen Erfolg hat, haben und ich jetzt eher aufpasse, dass das Angebot breit genug wird. Also ich hab mich sehr verändert in den letzten 5 Jahren mit meinem Team und gesagt, okay, wir haben jetzt die Klassik, aber muss ein Klassikfestival nicht eigentlich in dieser Zeit, in der wir so viel mit Playlists arbeiten und so viele verschiedene Genres von Musik auch in der Freizeit hören, muss sich nicht auch das Festival verändern? Und da haben wir dann radikal beschlossen, ja, es muss sich verändern, schon vor Corona. Und jetzt kommt es uns zugute, weil nach Corona der Hörer sich auch sehr stark verändert hat und der Hörer viel mehr verlangt, viel mehr Vielfalt verlangt und wir waren schon auf diesem Weg. Wir mussten also jetzt nicht so kurzfristig reagieren, sondern wir konnten darauf aufbauen auf Erlebnissen, die wir schon vor Corona begonnen hatten.
Danke für die Brücke, weil das war jetzt so ein Stichwort, das ich hier auf meinem Zettel stehen hatte, die Breite des Programmangebotes. Wie Sie das beschreiben, klingt es jetzt nicht so, wir mussten drüber nachdenken, wie erreichen wir Publikum, wir brauchen anderes Publikum, neues Publikum, das Klassikpublikum haben wir, da müssen wir jetzt gezwungenermaßen einfach auch mal gucken, ob wir nicht Eric Clapton herkriegen oder in diesem Jahr Sting. Müssen wir eben machen. Das klingt jetzt eher, als hätten sie es lustvoll getan.
Das ist richtig und ich glaube auch, dann ist man zu spät. Also man sieht es ja jetzt oft in der Klassik. Ich war vor kurzem bei einer Konferenz in Peking. Also ich habe das Dvorak-Konzert gespielt in Peking, bin ja noch ein paar Tage geblieben. War eine große, sehr, sehr schöne Konferenz mit vielen Institutionen aus Paris, aus London, aus Amerika, aus Deutschland, aus Österreich, die oft beschrieben haben, wie nach Corona bestimmte Altersstrukturen des Publikums wegbrechen oder nicht mehr kommen und was man dagegen tun könnte. Mhm. Das sind meiner Ansicht nach eher Notreaktionen, wie wir sie natürlich auch teilweise kennen. Ich will jetzt mich da nicht ausnehmen. Aber besser ist es, wenn man relativ früh eine Idee hat und die an die Leute bringt und ohne Druck. Und ich glaube, dieser Genresprung und diese Genrevielfalt, das war ein Prozess, der mir schon vor circa 8 bis 10 Jahren aufgefallen ist, dass wir da in eine Baustelle hineinlaufen, weil ich auch angefangen habe, selbst sehr viel Erfahrung zu machen. Ich habe angefangen mit den Knights in New York, das ist ein sehr wunderbares, junges Orchester, das Beethoven im Originalklang spielt, aber auch Jimi Hendrix und alle möglichen unglaublich experimentellen Sachen mit dem gleichen Orchester macht. Also ein Orchester, was unglaublich vielseitig ist. Das war schon vor 15 Jahren, habe ich angefangen, mit den Knights zu musizieren und Jimi Hendrix zu spielen und alles Mögliche. Und wir haben das ein oder andere Experiment einfach gemacht und mein Denken hat damals schon sich sehr stark geändert. Das waren die jungen Leute in New York, also die Jugend aus Brooklyn und später vielleicht auch das Leben in New York überhaupt, habe ich dann angefangen, auch aus meinem eigenen Genrekreis rauszugehen, habe eben mit auch mit Pop- oder Rockmusikern teilweise experimentiert. Sehr viel, weil ich glaube, wir müssen ja immer weiter experimentieren, eben um diese Frische zu halten. Wir haben da vorhin drüber gesprochen. Natürlich, der Bach hält sich auch frisch, aber ich glaube, er hält sich noch frischer, wenn man zwischendurch mal mit Eric Clapton spielt. Das waren auch 2019 teilweise...
2019 haben sie das gemacht.
Ja, das war ein riesiges Experiment für mich. Ich hatte noch nie Rock Blues gespielt. Ich musste mir die Sequenzen merken. Da gibt es also eine Akkordfolge bei Rock Blues. Mhm. Es gibt immer auf bestimmten Taktzahlen gibt es dann eben einen bestimmten Akkord. Und das muss man... das
immer wiederkehrend?
Wiederkehrend. Und das muss man sich wirklich einprägen. Ich habe mir dann einen sehr bekannten und sehr, sehr guten Gitarristen in New York, Kyle Sanna, der sowohl Rock als auch Klassik spielt und auch komponiert, den habe ich mit nach Hause bestellt und der hat mir mehrmals immer wieder das Gleiche erzählt. Bis das in meinen Kopf reinging, okay. Und dann bin ich nach London geflogen und habe mit Eric Claptons wunderbarer Band geprobt. Und auch da brauchte ich so ein paar Tricks. Ich habe dann verstanden, okay, rechts neben mir ist der Bassgitarrist, oder Entschuldigung, links neben mir ist der Bassgitarrist. Und der ist meine Lebensversicherung, weil der die Harmonien spielt. Mhm. Wenn ich also auf den höre, kann ich vermeiden, in die falsche Tonart zu rutschen oder in die falsche Akkordfolge. Aber trotzdem, diese Beschäftigung als Musiker mit dieser Genrebreite hat mich relativ früh drauf gebracht, dass wir mit dem Festival auch was tun müssen. Und es war nicht opportunistisch, wir wollen jetzt unbedingt was tun, damit wir dieses Publikum erreichen. Aber natürlich ist es auch eine kulturpolitische Folge, dass man sagt, man erreicht vielleicht mehr Prozente der Stadtbevölkerung, wenn man mehr Genres spielt. Das ist natürlich eine einfache Rechnung auch. Mhm, ne? Und im Sinne der Vielfalt eines Musikfestivals ist es auch eine ganz praktische Erfahrung, dass man sagen kann, man hat Weltmusik und erreicht damit Menschen, die sonst niemals ins Konzert kommen würden. Man spielt Symphoniekonzerte, der große
historisch informierten Wagner.
Ja, historisch informierten Wagner, genau.
Anhören würden. Aber das ist ja sowas, was Sie auch machen, was das Festspielorchester ja auch meisterlich macht, ja nicht nur während der Festspiele. Was sagt das über unsere Zeit, dass wir so historische Aufführungspraxis so großartig finden und erkunden wollen, wie hat es geklungen? Warum tun wir das?
Das ist die Transparenz unserer Zeit. Also ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der eine unglaubliche Transparenz herrscht. Wahrscheinlich die größte Transparenz in der Geschichte der Menschheit.
Mhm. Weil man schnell allen alles mitteilen kann.
Und weil man Zugang zu allen Informationen hat. Und es wird langsam schwierig, etwas zu spielen, genau so zu spielen, wie man es vielleicht vor 10 Jahren schon gespielt hat, ohne eine neue Idee, weil die Leute vielleicht sagen, ja, das kann ich mir auch auf YouTube anhören oder auf einer CD.
Hat Rostropowitsch schon besser gespielt.
Hat Rostropowitsch hervorragend gespielt auf seine Art. Also wenn man es nicht neu macht, warum spielt man es überhaupt noch? Und die Aufführungspraxis kommt aus dieser Ecke, dass man sagt, ich glaube, sie hat sich ergeben durch die Forschung von Nikolaus Anankur oder Reinhard Göbel, die gesagt haben, irgendwie klingt der Bach ein bisschen abgestanden. Was machen wir denn falsch? Und dann hat man geforscht und rausgefunden, warum das ein bisschen abgestanden klang, weil man eben vergessen hatte, was an aufführungspraktischer Raffinesse bei der Uraufführung diese enorme Wirkung ausgemacht hat. Und diese Wirkung hatte sich praktisch abgeschwächt. Und man hat das dann durch diese Forschung wieder frischer und lebendiger gemacht. Und so kommt eigentlich die Aufführungspraxis. Und das Gleiche kann man ja wirklich feststellen, auch jetzt bei unserem Wagner-Projekt. Also Ring Cycles heißt es, hochtrabend. Ja, ja. Aber was es wirklich bedeutet, ist eben, dass wir bei Wagner tatsächlich viele Probleme sehen. Also viele Menschen, auch gerade junge Menschen, gehen in eine Wagner-Oper, sagen, das bringt mir nichts. Das ist ja so schwülstig und so aufgeblasen und so,
und so düster.
So langsam und so riesige Vibrato der Sänger. Und es gibt viele generelle Beschwerden von Konsumenten von Wagners Musik, die sagen, das ist uns einfach zu...
ich melde mich.
Zu schwülstig, genau.
Ja, und ich bin gespannt auf diesen 9. Mai.
Ja, ja, und wenn man dann forscht, und wir haben Forscher, die uns dann in Workshops zunächst mal, wir müssen erstmal zuhören. Ich ordne mich jetzt mal in die Interpreten ein, ich spiele nicht mit bei diesem Wagner-Projekt, aber ich höre zu bei diesen Workshops. Mhm. Und dann kommt ein Musikwissenschaftler und spielt uns vor, ein Klangdokument einer Sängerin von 1890, die aber auch noch mit Wagner gearbeitet hat. Und plötzlich hören wir enorme Temposchwankungen, fast kein Vibrato, Sprechgesang. Also unglaubliche Dinge, die wir nicht mit Wagner verbunden haben. Und wenn wir dann von dieser Forschung ausgehend versuchen, mit diesen Mitteln unsere Interpretation zu bauen, kommt plötzlich ein unheimlich spannender Wagner raus. Und beim Rheingold letztes Jahr, das ist ja ein Projekt, was kennt Nagano mit unserem Festspielorchester und Concerto Köln. Also wir haben zwei Orchester, die sich hier vereinen für das große Wagner-Orchester, erarbeitet. dann kamen tatsächlich Journalisten, die geschrieben haben, kann man denn Wagner, wenn man das mal gehört hat, kann man Wagner denn jemals wieder so hören wie vorher? Und das, die Frage muss man jetzt ja nicht mit Nein beantworten, aber ich finde die Frage schon mal interessant. Also, dass, dass überhaupt jemand auf die Idee kommt, diese Frage zu stellen.
Ja, dann lohnt sich's auf jeden Fall.
Dann lohnt sich's. Und der Wagner ist auf jeden Fall etwas, der sich auch abgeschliffen hat über die Zeit. Ja, wir haben also Wagner einfach immer so gespielt, wie wir dachten, das muss halt so gespielt werden und wohl auch mal langsamer und wirklich auch immer schwerer. Und wenn man dann liest, Wagner hat ja sehr viel Schriften herausgegeben, und wenn man sich damit befasst und die Musikwissenschaftler helfen uns, weil sie lesen natürlich 100-mal mehr, als wir lesen können. Wir müssen ja auch noch spielen. Und der Musikwissenschaftler liest den ganzen Tag. Und der weiß dann einfach sehr viel mehr und kann uns das erzählen. Und wenn das bei uns was bewirkt und wenn wir dann wirklich beim Spielen anders an das, an die Oper herangehen, dann kann das enorme Resultate bringen. Ich habe das Rheingold schon oft gehört, aber hier in der Dresdner Aufführung mit dem Festspielorchester und Kent Nagano und Concerto Köln habe ich das Gefühl gehabt, ich habe es neu verstanden. Es war so lebendig, so theatralisch. Ich habe jeden Text verstanden. Es war viel schneller, 20 Minuten kürzer als in den meisten Aufführungen. Also wir haben es
ist bei Wagner ja gar nicht so schlecht.
Gar nicht so schlecht. Wir haben es in 2 Stunden 3 Minuten erledigt und normalerweise dauert es ungefähr 2 Stunden 25 Minuten. Also es ist schon ein großer Unterschied, obwohl wir den gleichen Text gespielt haben, aber doch deutlich schneller.
Und war noch besser verständlich. Wie Sie, Sie spielen all das, was, worüber wir gesprochen haben, passiert nicht im luftleeren Raum. Sie spielen das in einer Gesellschaft, in eine Gesellschaft hinein, in New York und in Dresden. Da gibt es in diesem Jahr Wahlen, da gibt es starke Kräfte, die mit Kultur nicht so viel am Hut haben, mit Demokratie noch viel weniger. Was macht das mit Ihrem Spiel, mit Ihrer Musik, mit Ihrer Programmauswahl?
Das ist eine schwierige Frage, weil ich natürlich, das müsste man das ganze Thema Demokratie aufmachen. Und das ist für mich natürlich auch ein persönliches Thema. Sie sind, glaube ich, auch in der DDR groß geworden.
Wir sind, klar, wir sind, ich bin ein Jahr jünger.
Genau, also wir sind fast gleich vom Jahrgang und beide DDR aufgewachsen.
Ähnliche
sind.
Erfahrung, ja.
Wir können vielleicht sagen, dass wir wissen, dass Demokratie nicht selbstverständlich ist.
Dass es ein Glück ist,
dass ein Glück
geschenkt
ist, was uns geschenkt,
haben.
Was wir geschenkt bekommen haben 1989 in einer sehr ungewöhnlich glücklichen Situation. Und dann könnte man jetzt Stunden darüber diskutieren, wie frei ist eine demokratische Gesellschaft und wie sehr muss sie auch mit Disziplin, mit demokratischer Disziplin ihre eigene Demokratie beschützen. Das wäre die Diskussion, die man eigentlich führen kann. Und ich habe sehr viele Freunde, mit denen ich das sehr angeregt tue. Thomas de Maizière hier in Dresden zum Beispiel, mit dem ich oft über diese Themen diskutiere. Der hatte eine sehr klare Meinung zu allen Themen. Ja. Ich stelle mehr Fragen. Für mich ist wirklich die Frage zum Beispiel auch Frieden und Freiheit, Wertigkeit. Was steht höher als und wie kann man die Demokratie eben so offen gestalten, dass tatsächlich jeder das Gefühl hat, er kann auch bei einer Wahl sich selbst ausdrücken und gleichzeitig, wie kann man verhindern, dass diese demokratische Mitte, die jede Gesellschaft ja auch irgendwo zusammenhält, nicht abdriftet. In dem Fall, glaube ich, haben wir das Problem im Moment nicht unbedingt nach links, sondern eher nach rechts, weltweit, also in Amerika, in Europa, in Deutschland auch. Und was sagen wir den Menschen, die glauben, dass eine Wahl einer rechten Partei ihnen ein besseres Leben beschert. Was sagen wir diesen Menschen? Das ist, was mich beschäftigt. Und wie können wir demokratisch mit diesen Menschen diskutieren, dass ich der Meinung bin zum Beispiel, dass dieses Heil da nicht kommt. Also dass sozusagen aus dieser Ecke kein Fortschritt kommen wird, weil Fortschritt immer das Neue ist. Und Fortschritt bedeutet auch natürlich die Ungewissheit, was morgen ist, aber das Zurückwerfen, also bei Trump kann man das ganz einfach sehen. Das ist wirklich ein Glorifizieren von Werten, die wir schon mal vor 30, 40 Jahren glorifiziert haben. Und irgendwie sich den Menschen das Gefühl zu geben, wenn sie sich da wieder auf Los zurückbegeben, dann gibt es vielleicht eine
Art.
Dann
ist alles wieder schön.
Dann ist alles wieder schön. Dass es damals vielleicht gar nicht so schön war und dass es da ganz andere Probleme gab, das wird oft verdrängt, vergessen, teilweise auch wirklich bewusst weggelassen. Und ich bin aber auch durchaus diskussionswillig. Ich habe auch in Amerika schon mit Taxifahrern, die mir erzählt haben, dass sie Trump wählen, diskutiert. Und zwar also freundlich diskutiert. Mhm. Also ich habe sie nicht irgendwie jetzt da zur Rede gestellt, sondern wir haben uns wirklich freundlich und demokratisch versucht, darüber zu unterhalten. Und das hat mal teilweise auch viel Spaß gemacht. Also bei mir, ich habe so zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite denke ich, wenn wir eine Demokratie haben, dann müssen wir auch dem Wähler die Möglichkeit geben, dass er wählen darf zwischen den Parteien. Und gleichzeitig, glaube ich, die Gefahr im Moment ist, dass die Gesellschaft pauschalisiert denkt, dass so einfache Formeln oder viele Menschen denken, dass so einfache Formeln unser Leben verbessern kann. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass eine Demokratie ein komplizierter Prozess ist, der von Details auch abhängt.
Das ist ja genau der Punkt. Es ist so anstrengend.
Es ist anstrengend. Es ist extrem anstrengend und es ist auch anstrengend, sich in die Zukunft zu bewegen. Ja. Und es wird keine komfortable Lösung geben und es wird auch immer Ungerechtigkeiten geben, auch in der Demokratie. Es wird Zustände geben, die nicht ideal sind. Es wird Dinge geben, die Zwischenlösungen sind, die aber vielleicht doch mal in eine bessere Zukunft führen. Und ich persönlich bin Fan von Modernität, obwohl ich einen sehr konservativen Beruf ausübe.
Also
ich bin ein klassischer Musiker bin, aber ich bin Fan von Veränderung und ich glaube auch, dass die Zukunft, ich bin auch Optimist, ich glaube, dass die Zukunft nicht düster ist der Welt. Und ich glaube auch, dass wir mit den Problemen, die sich präsentieren, fertig werden können. Aber wir brauchen dazu, müssen dazu unser Gehirn anstrengen und wir können keine bequeme Lösung finden. Wir können auch keine Abkürzung finden, wo plötzlich jemand verspricht, okay, wenn ich das in die Hand nehme, dann funktioniert das plötzlich alles. Das gibt es nicht. Das wird meiner Ansicht nach auch nicht passieren, auch wenn tatsächlich irgendwie ein Trump nochmal gewinnen sollte. Wir werden dann nach 4 Jahren sehen, das wird uns nicht weiterbringen. Das ist nur ein kleiner Rückschlag der Geschichte. Ich glaube, dass die Zukunft auch den jungen Leuten gehört. Nicht nur, weil ich Kinder habe, sondern weil ich auch jetzt zum Beispiel, als ich mit Amanda Gorman gearbeitet habe in Amerika, gemerkt habe, da gibt es junge Leute, die extrem klare Visionen haben, wie wir optimistisch in einer Zukunft friedlich zusammenleben können. Viele Kulturen, viele Nationen, wie wir Probleme der Umwelt, Probleme der Demokratie, Probleme, die sich uns präsentieren, lösen können. Es gibt also eine sehr motivierte, intelligente und auch interessante Jugend und ich vertraue darauf, dass wir, wenn wir modern denken und auch auf die jungen Leute schauen, dass wir voneinander lernen können. Wir haben die Erfahrung gemacht, wir sind jetzt schon ein paar Jahre auf dieser Welt, können diese Erfahrung auch mitteilen und gleichzeitig können wir aber auch von den jungen Menschen lernen, wie man vielleicht sich eine Welt von morgen vorstellen kann, auch wenn sie ganz anders ist als das, was unsere Eltern vielleicht erlebt haben.
Es klingt jetzt, als müssten Sie sich für diesen optimistischen Blick gar nicht so sehr anstrengen. Ich habe so gedacht, da spielt der auf höchstem Niveau tollste Konzerte, organisiert tollste Festivals und dann gibt es diesen Scheißkrieg in Europa, dann gibt es diese Zunahme der Menschen, die sich einfache Antworten erhoffen und die entsprechenden Partei wählen und dann dachte ich mir so, alle Menschen werden Brüder, haha, grandios gescheitert. Fühlen Sie nicht so?
Nein. Also ich glaube auch, dass Beethoven und Schiller das formuliert haben in dieser 9. Symphonie, ist natürlich fantastisch, schon vor über 200 Jahren.
Ja.
Aber das ist natürlich ein weites Ziel und 200 Jahre sind noch nicht viel Zeit. Also ich glaube, dass wir wirklich auf einem guten Weg sind, wenn man sich zum Beispiel vorstellt, wie viel Kriegsherde, wir haben verheerende Kriegsherde in Israel, Gaza und in der Ukraine.
Ja.
Aber was haben wir durch im 20. Jahrhundert? Wenn wir uns vorstellen, wenn wir jetzt dran denken, wir sind im 2024, gehen wir doch mal zurück auf 1924, im letzten Jahrhundert, was da die Welt schon durch hatte in diesem ersten Quartal des 20. Jahrhunderts. Da gab es schon einen riesigen Weltkrieg, die Oktoberrevolution in Russland, die spanische Grippe. Gut, wir hatten unsere Corona-Pandemie, aber die spanische Grippe war deutlich nochmal verheerender in Bezug auf Todesopfer.
Ja, ja.
Und die 20er Jahre mit Inflation und Weltwirtschaftskrise, also gut, das fing vielleicht ein bisschen später an als 24, da muss ich mich jetzt nochmal informieren.
Ende der 20er.
Ja. Aber gut, wir haben heute viele Instrumente, um die schlimmsten Dinge schon vorher zu verhindern. Ich habe das Gefühl, dass unsere Demokratien zwar alles andere als ideal sind und wir haben eine Menge Probleme, aber wir haben keinesfalls, wir fallen nicht mehr in die ganz großen Gruben hinein, in die wir vielleicht im 20. Jahrhundert reingefallen sind. Es ist immer noch sehr schwierig, also ich will jetzt nicht blauäugig erscheinen, aber ich denke schon, dass wir uns, wenn auch mit kleinen Schritten, nach vorne bewegen.
Diese Perspektive mit 100 Jahre zurück hält meinen Blick jetzt auch auf. Finde ich gerade sehr erfreulich, dass sie das machen.
Es gibt auch unter den jungen Leuten große Optimisten. Also nochmal an Amanda Gorman, die Poetin, die bei der Inauguration von Joe Biden ihr Gedicht vorgetragen hat. Was hat sie gesagt, dass in einem, also übersetzt hat sie diesen schönen Spruch, der mir sehr lange im Gedächtnis geblieben ist, weshalb ich sie dann auch angefragt habe für dieses Carnegie Hall Konzert. Ja. Sie hat gesagt, ein Land, in dem ein kleines schwarzes Mädchen, das von Sklavenabstand stammt, davon träumen kann, Präsidentin der Vereinigten Staaten von Amerika zu werden. Also sie hat das ganz klar formuliert, dass sie, die auch eine wahnsinnig gute Ausbildung in Boston an der Harvard-Universität bekommen hat, aus einfachen Verhältnissen stammt, von ihrer Mutter mit ihrer Zwillingsschwester großgezogen wurde, dass sie in einer Zeit lebt, in der sie davon träumen kann, nachdem Obama ja schon Präsident war, eventuell einmal dieses Land zu führen. Ob sie das nun machen will oder nicht, das ist ja gar nicht die Frage.
Aber die Option.
Diese Option. Also sie hat das durchaus positiv formuliert. Und ich liebe bei ihren Gedichten zum Beispiel diesen Optimismus. Die fängt immer an, etwas zu beschreiben, was nicht ideal ist. Und dann sagt sie, lass uns das doch anpacken und lass uns das doch besser machen. Und wenn das uns die jungen Leute, Amanda ist 25, sagen, dass man diese Probleme lösen kann, dann können wir die auch lösen. Es gibt auch einen jungen Holländer, der im Pazifischen Ozean, im Pazifischen Ozean mit seiner eigenen Idee, mit einer selbstkonstruierten Maschine Plastik einfängt und das diese riesige Plastikinsel im Pazifischen Ozean selbst
aufbaut,
rausfischen möchte.
Ja.
Und manche machen sich total lustig drüber und sagen, ja, was soll denn das, was will der denn da? Und ich finde es toll, dass ein junger Mann, der ist auch noch nicht mal 25 oder vielleicht gerade 25, dass er da eben diese Maschine entwickelt hat, Sponsoren gefunden hat und dass er mit seinem Schiff da rausfährt und das Plastik aus dem Ozean rausfischt. Das ist doch toll. Also wir haben schon auch Menschen auf der Welt, die sich bemühen, unsere Situation zu verbessern. Und ich denke auch nicht, dass wir in einer Welt leben, die so viel schlechter ist als frühere Welten.
Sie haben von Ihren Fragen gesprochen. Sie haben jetzt schon viel von Amanda Gorman erzählt. Sie haben mit ihr zusammen am Vorabend ihres Geburtstages ein Konzert gegeben in der Carnegie Hall. Sie haben einen 300 Jahre alten Bach gespielt. Sie hat dazu eigene Texte gelesen. Sie haben das verwoben. Ich war ja nicht dabei. Und ich habe mich so gefragt, da sitzt er da und spielt dieses alte Zeug mit dieser jungen Frau. Kommen ihm da Antworten?
Ja, da kommen ja doch viele Antworten. Das waren ja auch Fragen, die ich mir gestellt habe. Und ich wusste, dass die Antworten kommen werden. Ich wusste zwar nicht, ob mir die gefallen, die Antworten. Das war das Risiko. Ja. Ich würde mal sagen, es war auch ein relativ großes Risiko. Die Carnegie Hall ist ein relativ großer Saal, fast 3000 Plätze.
Ja.
Und es waren wirklich nur mein Cello, Amanda und ich in dem Raum. Und ich habe diese drei Bachsuiten gespielt. Und Amanda hat jeweils nach dem Präludium und um die Sarabande herum, also zweimal in der Suite, ihre Gedichte implantiert in diese Suite. Und die Gedichte sind tatsächlich sehr modern und sprechen auch von politischen Visionen oder zumindest von gesellschaftlichen Visionen. Und sie hat eine wahnsinnige Ausstrahlung. Das war auch eine Konkurrenz, also neben ihr auf der Bühne zu sein, gar nicht so leicht. Und am Ende hat das wunderbar funktioniert. Also das Publikum, es war auch ein ganz anderes Publikum, also sehr viele junge Leute, die die Carnegie Hall dort gefüllt haben. Also es war wirklich ein fantastisches Publikum, was den Bach genauso geschätzt hat und verstanden hat, dass der Bach mit seiner humanistischen Botschaft gar nicht weit weg von dem ist, was Amanda macht, weil Bach eben inzwischen eine gewisse Zeitlosigkeit hat. Und darauf hatte ich auch gesetzt, dass ich gesagt habe, ich kenne den Bach, ich weiß, dass es zeitlos ist. Ich weiß auch, dass viele junge Leute heute Bach hören. Und ich weiß auch, dass Amanda eine große Ausstrahlung hat. Also die Wette war, dass wir dann irgendwie am Ende auch sehen in diesem Spiegel der Gedichte, wie sich der Bach darstellt und umgekehrt. Ihre Gedichte, können die bestehen neben Bachs Solosuite? Ich meine, das ist auch eine relevante Frage. Und das hat wirklich so funktioniert, dass Amanda sich sehr wohl gefühlt hat mit dem Bach und der Bach sich auch mit Amandas Gedichten sehr gut gefühlt hat.
Und sie sich auch.
Ich habe mich auch sehr wohl gefühlt. Es war sehr locker. Wir haben auch, worüber ich vorhin gesprochen habe, wir haben versucht, ein neues Konzept zu entwickeln, dass wir auf die Bühne gehen und uns erstmal unterhalten. Also dieses Wohlgefühl herstellen zwischen Publikum und uns, dass wir doch alle uns erstmal freuen, in diesem fantastischen Saal zu sein, mit dieser tollen Musik und diesen tollen Gedichten. Und dann haben wir angefangen, Musik zu machen. Und zwischendurch immer sind wir zu dem Gespräch zurückgekehrt und haben uns wieder unterhalten.
Aha, und dann konnten Sie sich wieder in diese Konzentration zurückbeben.
Genau, das haben wir geübt ein bisschen vorher. Also das war wirklich auch eine Herausforderung, dass man dieses Umschwenken der Konzentration ein bisschen übt. Aber es war am Ende genau, ich habe ein paar Antworten bekommen. Bach ist meiner Ansicht nach unsterblich. Also die Musik ist so aktuell wie eh und je. Amandas Gedichte haben meine Interpretation trotzdem verändert. Ich musste den Bach ja anders spielen, weil es auch ein anderes Publikum war. Also ich war vor allem gefordert auf, in Bezug auf Spontanität und Lebendigkeit und nicht so sehr auf, spiele ich das jetzt so, wie ich das immer gespielt habe und wie das korrekt ist, sondern ich musste das Publikum irgendwie erreichen. Mit Ausstrahlung erreichen, was ja. Amanda natürlich fantastisch macht.
Ja.
Und das hat gut funktioniert, weil es auch mich dazu gezwungen hat, das Wesentliche in dem Bach zu sehen. Also das ist, glaube ich, genau, das waren die Antworten. Und es war, es ging so ein bisschen in die Richtung, die ich vermutet hatte. Also es war keine ganz große Überraschung, aber es war ein wahnsinnig schönes Erlebnis. Und erst nach einer Woche bin ich so sanft wieder auf der Erde gelandet. Es war wirklich ein kleiner Flug durch so ideelle Welten, weil man hatte den schönsten Saal, den es gibt, ein wahnsinniges Publikum und Amanda auf der Bühne, die ich schon seit Jahren bewundert habe. Und es hat sich so eine kleine Freundschaft jetzt entwickelt, also der Beginn einer Freundschaft vielleicht, kann man sagen. Und also solche Konzerte sind dann tatsächlich das, was ich aktiv betreibe, wo ich auch ein halbes Jahr jeden Tag dran denke, dran arbeite, an der Konzeption weiter feile. Und das Dvorak-Konzert ist dann eher so, dass ich sage, gut, ich spiele das wahnsinnig gerne, aber ich betreibe das nicht, das noch mehr zu spielen, sondern es kommt dann einfach da. Wird man gefragt, man bereitet sich vor und man spielt es wieder. Aber diese neuen Konzepte, wie kann man klassische Musik in neuem Kontext aktuell an unsere Zeit, in unserer Zeit, an das heutige Publikum bringen? Das ist eigentlich die spannendste Frage für mich.
Und wie diese Amanda Gorman-Geschichte beginnen ja häufig so Jan Vogler-Geschichten, die dann auch in Dresden enden. Werden wir dieses Projekt auch in Dresden sehen können?
Das weiß ich noch nicht. Das ist tatsächlich so, dass Amanda dann mir beim Konzert erzählt hat, dass sie nach der Inauguration 4000 Anfragen hatte. Also sie hat auch natürlich eine Agentur.
Kann ich mir vorstellen.
Eine Agentur, genauso wie ich auch. Und die Agentur hatte 4000 Anfragen und hatte die Agentur hat diese Regel an ihre Mitarbeiter, dass jede Anfrage beantwortet werden muss. Und haben also fast alle Mitarbeiter der Agentur mehrere Wochen daran gearbeitet, diese Anfragen alle mit Nein zu beantworten, weil Amanda danach erstmal gar nichts angenommen hat. Gar nichts. Und
ja. Das
Carnegie-Konzert war tatsächlich der erste öffentliche Auftritt, der nicht im Zusammenhang mit ihren Büchern stand. Also sie hat durchaus Buchlesungen gemacht, wenn sie ein neues Buch rausgebracht hat. Aber ein Auftritt, wo sie wirklich nur als Interpretin auf der Bühne stand, das war der erste Auftritt, war dieses Carnegie-Konzert. Und alle anderen Dinge hat sie abgesagt. Und das zeigt dann vielleicht auch, warum das Ganze so kompliziert war. Und ich glaube, wir müssen jetzt erstmal schauen, was sind die neuen Pläne und wo werden wir noch auftreten. Und ich glaube, Amanda überlegt wirklich sehr genau, was sie machen will und wir wollen auf jeden Fall das weitermachen, aber ich hoffe, dass ich sie nach Dresden bekommen kann und ich denke, das Dresdner Publikum würde sie sehr lieben.
Letzte Frage, Jan Vogler. Man sagt ja so ganz schnell, wenn einem irgendwas gut gefallen hat und man so nach Worten sucht und um Worte ringt, ach, das war göttlich, ohne es wirklich wörtlich zu meinen. Wie ist das bei Ihnen? Sie haben von dieser Konzentration, von dieser Versenkung gespielt, von dem, was Musik kann, was Musik macht. Spüren Sie selber, wenn Sie musizieren, irgendwie eine größere Nähe zu irgendeinem weltumspannenden, für uns unfassbaren Geist?
Ja, also ich kann es jetzt nicht sagen, dass es religiöser Natur ist, weil ich bin in einem Haushalt aufgewachsen, in dem Religion keine so große Rolle spielte. Aber ich würde sagen, es ist tatsächlich doch die geistige Kraft, die Menschen entwickeln können, die uns bei Kunst, bei Kultur, bei Musik, besonders bei Musik vielleicht, sehr, sehr klar wird, dass wir eine geistige Kraft haben, mit der wir sehr viele Dinge auf der Welt, aber vielleicht auch vieles Unterbewusste auch ausdrücken können. Und das wird einem schon bewusst, wenn man Musik spielt, weil ich glaube, es ist eine Kunst, in der so vieles ausgedrückt wird. Das klingt wie ein Allgemeinplatz und ist ja auch ein berühmter Allgemeinplatz, dass Musik Dinge ausdrücken kann, die man mit Worten nicht ausdrücken kann. Auch für den Spieler. Auch für mich werden dort Emotionen behandelt, die ich auch nicht wirklich in Worte fassen könnte. Es sind mehr so Klangskulpturen, würde ich sagen, die ihre eigene Form entwickeln, ihren eigenen Ausdruck entwickeln, ihre eigene Botschaft auch entwickeln. Aber auf jeden Fall gibt es da etwas, was so einen gewissen, sagen wir mal, umgangssprachlich göttlichen Funken hat, weil man einfach überrascht ist, wie weit Musik einfach kommen kann, wenn man sie selbst spielt oder auch wenn man sie hört. ich gehe auch vielen Konzerte, gerade bei den Musikverspielen, höre ich ja dann meist so an die 60 Konzerte und bei. Und ich sitze wirklich da beim Stück, was ich vor einigen Wochen war das Hongkong Philharmonic zu Gast und es hat ein junger Pianist das Beethoven 4. Klavierkonzert gespielt und da sitzt man dann da und sagt, was für ein geniales Stück und es ist ein unglaubliches Erlebnis, dieses 4. Klavierkonzert von Beethoven eben zu hören, obwohl ich das schon so oft gehört habe, aber man sitzt in dem Saal und man ist völlig gefangen von dieser Erfindung und von dieser Genialität dieser Musik und wenn man sich heute vorstellt, dass klassische Musik viel öfter gehört wird in der Summe als alle anderen Genres, das heißt, es ist nur so, dass wir durch diese Konzertsaalerfahrung haben wir natürlich weniger Leute im Konzertsaal, als jetzt bei Popkonzerten Menschen in den Stadien sind. Aber klassische Musik wird im Alltag so viel gehört und wird von so vielen Menschen auch unbewusst konsumiert. Das, glaube ich, hängt damit zusammen mit dieser Botschaft, mit dieser unglaublichen Kraft dieser Musik und dass sie unbewusst doch alle Menschen so eine gewisse Harmonie vermittelt. Mir sagen viele Taxifahrer in New York zum Beispiel auch, dass wenn sie in diesem wahnsinnig stressigen Verkehr fahren, dass sie alle WQXR, also die klassische Radiostation von New York, hören. Ich frage dann immer, ich frage mal, sie hören klassische Musik? Und dann sagt der Taxifahrer, jeder Taxifahrer, immer die gleiche Antwort. Ja, das beruhigt mich in diesem verrückten Verkehr. Ja, also da kommen wir der Sache schon näher. Also so eine harmonische Kraft, die klassische Musik offensichtlich auf Menschen ausstrahlen kann.
Und die sie bringen, die sie selber spüren. Die Dresdner Musikfestspiele beginnen am 9. Mai. Jan Vogler ist 60, seit 15 Jahren Intendant, seit 40 Jahren auf der Bühne mit dem Cello-Solo-Cellist oder Cello-Solist?
Korrekterweise würde man sagen Cello-Solist. Der Solo-Cellist ist eigentlich eher der erste Cellist im Orchester, ja. Aber ich bin da nicht so päpstlich.
Wir waren ja schon göttlich. Wozu brauchen wir den Papst? Vielen Dank,
Jan Vogler. Danke Ihnen
auch. Danke. So, jetzt können Sie wieder weitermachen. Die Dresdner Musikfestspiele warten wahrscheinlich. Zum Programm haben Sie hier nicht so viel erzählt, aber mehr in unserem Kulturpodcast aufgefallen, der immer montags frisch in der ARD-Audiothek landet. Danke nochmal, Jan Vogler.
Vielen Dank. Wir haben uns mal auf die Äste gewagt. Wir haben jetzt irgendwie nicht so das abgespult, was man jetzt so den Alltag besprochen, sondern haben uns ein bisschen auf die Äste gewagt.
Das ist auch schön. Auf die Äste gewagt, das ist eine schöne Formulierung.
Habe ich ab und zu mal, sage ich ab und zu.
Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.